Man hat lange Zeit die Hochdosis-Cortisontherapie favorisiert. Aktuelle Studienlage zeigt, dass auch eine niedrig dosierte Cortisontherapie durchaus anzuraten ist.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Tinnitus. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Achtung, rechtes Ohr, Tinnitus in 3, 2, 1. Das waren 5 Sekunden Tinnitus. Und jetzt stellt euch mal vor, der lässt sich nicht einfach so abdrehen, sondern bleibt. Beim Abendessen, bei der Arbeit, im Kino, beim Schlafengehen, immer. Vielen, vielen Menschen geht es genau so und einige kommen damit, verständlicherweise, nicht gut zurecht. Der Tinnitus bestimmt dann das ganze Leben und der Leidensdruck ist enorm. Wie man Tinnitus am besten begegnet und worauf es in der Anamnese, der Diagnostik und der Therapie ankommt, das besprechen wir heute mit Frau Professorin Birgit Mazurek. Sie ist HNOlerin und seit mittlerweile über 20 Jahren Direktorin des Tinnitus-Zentrums der Charité Universitätsmedizin Berlin. Dort engagiert sie sich auch in der Stiftung Tinnitus und Hören. Frau Professorin Mazurek, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, ich freue mich sehr. Guten Tag.
Hallo. Dann lassen Sie uns doch mit den Grundlagen starten. Was ist Tinnitus?
Also unter Tinnitus verstehen wir erstmal Ohrgeräusche. Das kann ein Summen, Rauschen, Zischen, Zirpen, Pulsieren sein. Es kann einseitig oder beidseitig sein, aber auch im Kopf.
Das ist ja eine recht kurze Definition.
Ja, gut. Definiert wird es als eine Störung des Hörsystems, das von unterschiedlichen Ebenen und Strukturen ausgehen kann. Ja, und von der Ursache ist es in der Regel, dass zunächst erstmal der auditorische Passweg eine Rolle spielt, dort Schädigungen vor allen Dingen im Bereich der Cochlea, also der inneren und äußeren Hörsinneszellen. Und dieses führt dann zu einer Veränderung der spontanen Feuerungsrate in der Hörbahn und dort im Nucleus cochlearis, Colliculus inferior, als auch im auditorischen Kortex. Die Belastungsebene, das ist ja das Wichtige von Patientenseite, entsteht aber durch eine Interaktion mit extraauditorischen Netzwerken. Und das sind zum Beispiel Aufmerksamkeitsnetzwerke, Distressnetzwerke und Default-Mode-Netzwerke.
Und dann wird der Tinnitus zu einem echten Problem und so wahrgenommen, dass er ja das Leben nahezu unmöglich macht manchmal. Wie häufig ist denn das überhaupt?
Also wir haben für Deutschland Prävalenzraten für jeglichen Tinnitus von 12%, für den Tinnitus, der einen Leidensdruck hat, 5,5% und den sehr schweren Tinnitus mit 1,0%. Das heißt, wir liegen jetzt hier schon zahlenmäßig in einem Bereich, das ist nicht ein seltenes Symptom oder im chronischen Stadium definieren wir es fast als eine Erkrankung, wenn Komorbiditäten hinzukommen. Also es ist schon sehr, sehr häufig.
Und wer ist betroffen?
Naja, es betrifft im Prinzip erstmal alle oder es kann alle betreffen, sowohl Kinder, Jugendliche. Dort ist es überwiegend durch Lärm assoziiert, aber auch schon durch Stressfaktoren. Dann vor allen Dingen natürlich rund um 30 und 50, aber dann auch späterem Lebensalter natürlich da in Verbindung mit der Schwerhörigkeit, mit der Altersschwerhörigkeit. Also man kann auch nicht sagen, es ist nur Stress assoziiert, das kommt sicherlich zu kurz. Das heißt, es gibt nicht die Persönlichkeitsstruktur, die Tinnitus immer hat oder die es bekommt.
Und jetzt haben Sie drei Gruppen unterschieden, diese 12%, die eine Form von Tinnitus haben, darunter aber gar nicht unbedingt so sehr leiden müssen. Dann gibt es diese 5,5%, die einen Tinnitus mit Leidensdruck haben und 1%, haben Sie gesagt, hat einen schweren Leidensdruck, ein schwerer Tinnitus. Mit denen haben wir ja dann vermutlich ärztlicherseits am meisten zu tun.
Also in den Zentren sind es vor allen Dingen die belasteten Patienten, die wir sehen. Ja, das sind die, wo auch Komorbiditäten auftreten, also wie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Depression etc. Ja, grundsätzlich sollte aber jedes Ohrgeräusch erstmal abgeklärt werden, sowohl in dem Akutstadium als auch im chronischen Stadium. Und akut heißt innerhalb der ersten 3 Monate, ab 3 Monate ist es dann chronisch.
Das spielt ja in der Therapie dann auch nochmal eine Rolle, jünger oder älter als 3 Monate der Tinnitus. Können wir nochmal ein bisschen auf das Geräusch eingehen oder die Geräusche? Was unterscheiden wir da?
Naja, typische Tinnitus-Symptome sind im Prinzip, man hat das Geräusch und das kann sehr vielfältig sein. Es kann einseitig oder beidseitig sein. je nachdem, was dann dahinter steckt, also zum Beispiel ein Hörsturz, dann kann es zum Beispiel mit einer akuten Hörminderung einhergehen. Wenn es auf den Morbus Meniere zurückzuführen ist, dann ist es eher ein Druckgefühl, fluktuierendes Hören, Schwindel kann mit hinzukommen. Es kann zum Beispiel im tieftonfrequenten Bereich sein, dann ist es häufiger mit der Halswirbelsäule assoziiert. Manche Patienten können es wirklich direkt nach einer Infektion manifestieren, die im Mittelohr ist. Also dann kann man das ein bisschen abdifferenzieren sozusagen.
Das heißt, wir können richtig über die Qualität des Tinnitus dann Rückschlüsse ziehen auf die Genese. Worauf achten Sie da in der Anamnese besonders?
Genau, für uns ist immer wichtig natürlich die Anamnese per se. Das umfasst grundsätzlich alles, einschließlich auch dann der Untersuchung, also der Hals-Nasen-Ohren-Untersuchung und auch der Halswirbelsäulenuntersuchung und auch das Kiefergelenk sollte mit hinein untersucht werden. Und dann ist es vor allen Dingen wichtig auch zu fragen, wie ist das Ohrgeräusch? Also in welcher Frequenz und auch in welcher Lautstärke ist es zum Beispiel fluktuierend, ist es einseitig, beidseitig, kann man es irgendwie modulieren? Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
Dann würde ich sagen, lassen Sie uns doch mal ein paar Ursachen ansehen und dann können wir ja auch gucken, welche anamnestischen Informationen uns dann Hinweise bieten, dass diese oder jene Ursache zugrunde liegen könnte.
Also natürlich zunächst einmal sind die Ursachen primär aus der HNO zu benennen. Das ist zum Beispiel das Lärmtrauma, der Hörsturz, der Morbus Meniere, aber zum Beispiel auch durch Medikamenteneinnahme, wie zum Beispiel Aspirin kann Ohrgeräusche hervorrufen und auch zum Beispiel Beta-Blocker oder auch Antidepressiva. Dann ist natürlich auch relevant, immer zu schauen, sind andere Erkrankungen, die vielleicht eine Rolle spielen, zum Beispiel Multiple Sklerose kann mit Ohrgeräuschen einhergehen, aber auch zum Beispiel Halswirbelsäulenveränderung, Blockierung können eine Rolle spielen, internistische Erkrankungen, die schlecht eingestellt sind, wie zum Beispiel der Hochdruck oder auch der Diabetes, können eine Mitursache für Ohrgeräusche sein.
Und dann gibt es ja noch die pulssynchronen Ohrgeräusche.
Genau, also auch pulssynchron kann ein Ohrgeräusch sein. Das ist dann aber eine Sonderform, muss man ganz klar sagen. Die kommt auch eher seltener vor. Und wenn ein pulssynchrones Ohrgeräusch ist, sollte man immer natürlich dann eine Dopplersonographie der Halsgefäße durchführen und auch eine Angiografie, gegebenenfalls auch eine Subtraktionsangiografie, damit man Gefäßprozesse wie zum Beispiel einen Glomustumor oder ein Aneurysma oder eine Fistel ausschließen kann.
Jetzt ist es ja so, Betroffene, die verstehen unter einem Tinnitus meistens dieses klassische Fiepen. Jetzt haben Sie einige Ursachen angesprochen, Medikamente, Aspirin, Beta-Blocker zum Beispiel. Machen die dann auch so ein Fiepen?
Also ein Tinnitus kann alle Qualitäten haben, also Summen, Fiepen, Pulsieren, Rauschen. Also es ist nicht festgelegt, dass es nur dieses eine ist, sondern es gibt vielfältig. Manche Patienten haben auch in einem Ohr zwei oder drei Ohrgeräusche und auf der linken Seite noch etwas anderes dann zum Beispiel. Also und all diese Sachen können natürlich immer diese Ursachen haben, die können dahinter stecken sozusagen. Und auch, es gibt nicht dann, dass Medikamente dieses eine klassische Ohrgeräusch machen, sondern auch das kann sehr vielfältig sein.
Gut, dann lassen Sie uns von der Anamnese zur körperlichen Untersuchung kommen. Worauf achten Sie da besonders?
Also in der Regel geht ja der Tinnitus-Patient mit einem akuten Ohrgeräusch erstmal zum Hausarzt. Das heißt, wichtig ist erstmal, dass man schon nochmal erstmal in die Ohren hineinschaut, ist vielleicht nur ein Serum die Ursache dafür, dass man sich dann mal anschaut, auch blutdruckmäßig etc. die Anamnese macht. Und dann sollte man auf jeden Fall fragen, ist ein Hörverlust? Ja, nein. Man sollte im Weiteren dann, Tinnitus im akuten Stadium ist als Eilfall definiert, nicht als Notfall, dann schon eine HNO-ärztliche Abklärung vorantreiben. Und da ist wichtig, dass dann eine Akuttherapie stattfindet, nach der Diagnostik logischerweise. Und dass im Intervall dann auch nochmal eine Hirnstammaudiometrie, gegebenenfalls ein MRT, dann durchgeführt wird.
Lassen Sie uns das doch vielleicht einfach anhand eines Fallbeispiels durchgehen. Sagen wir, eine 34-jährige Erzieherin stellt sich bei Ihnen vor, Sie sind Hausärztin auf dem Land und seit gestern hört diese Patientin ein hochfrequentes Piepen, sagen wir, auf dem linken Ohr.
Dann wäre erstmal wichtig, dass man sich das nochmal genauer beschreibt. Wie ist es? Ist es ständig da? Das ist sehr wichtig, dass man dann wirklich in die Diagnostik weiter hineingeht oder ist es nur ab und an? Man sollte auch abfragen, ist irgendwas Aktuelles jetzt? Gibt es eine Mehrstressbelastung? Und vor allen Dingen wichtig ist auch die Frage nach dem Hören. Ist eine Hörminderung assoziiert, dann sollte man relativ zügig die Patienten zu einem HNO-Kollegen überweisen, weil dann natürlich der Verdacht auf einen Hörsturz besteht. Grundsätzlich finde ich es sinnvoll, dass bei jedem Tinnitus ein Hörtest erstmal gemacht wird. Man kann es in der Praxis jetzt vielleicht dann erstmal mit dem Weber und Rinne machen. Das ist aber dann nur eine Frequenz, logischerweise mit der Stimmgabel oder mit der Flüsterprobe. Das ist auch eine Möglichkeit und sollte dann aber raten, zeitnah zum HNO-Arzt zu gehen. Und wichtig ist natürlich, dass man zumindest mit dem Otoskop einmal hineingeschaut hat. Ne? Ist da eine Entzündung? Ist irgendwas anderes, was jetzt erstmal Ungemach macht? Ne? Ist es vielleicht nur ein Ohrenschmalz, dass man so erstmal vorangeht? Von unserer Seite würde ich immer raten, dann nach Leitlinie ist das akute Ohrgeräusch wie ein Hörsturzäquivalent zu bewerten. Das heißt, man sollte eine durchblutungsfördernde Therapie raten. Und das ist aktuell dann die Cortisontherapie. Da würde ich aber schon immer ganz gerne im Vorfeld einen Hörtest haben, logischerweise. Und da ist aktuell es so, dass man nicht sagen kann, dass die Hochdosis Cortisontherapie mehr bringt als meinetwegen 3 Tage eine niedrigfrequente Cortisontherapie. Und wenn man das macht, man kann es sowohl oral geben, dann aber mit Magenschutz. Ne? Man kann es auch natürlich als Infusion geben. Man kann es auch intratympanal geben, aber intratympanal würde man zum jetzigen Zeitpunkt eher als zweite Maßnahme nach einer Akuttherapie, die man oral oder intravenös gestaltet hat und noch nichts gebracht hat, raten.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Therapie geschlittert. Könnten wir nochmal zurückkommen zur Anamnese und zur Untersuchung? Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen, welche Differentialdiagnosen aufkommen, wenn Sie gewisse Symptome sehen bzw. anamnestische Angaben hören.
Man fragt als allererstes, wie ist es, in welcher Frequenz, wie beschreibt sie das? Ist es meinetwegen hochfrequentes Pfeifen? Dann würde ich als nächstes fragen, ist Schwindel dazu? Ist eine Hyperakusis dazu? Ist ein Hörverlust? Sagt sie, ja, ich habe auf demselben Ohr, höre ich auch seit gestern schlechter, ist wirklich die Diagnose eher Richtung Hörsturzereignis. Gibt sie eher ein fluktuierendes Hören jetzt an, also mal besser, mal schlechter, Druckgefühl im Ohr, erste Schwindelproblematik, gestern war zum Beispiel ein Schwindelanfall, hatte sie sonst nie mit Übelkeit Erbrechen, sie konnte sich gar nicht regen, es war wirklich wie so ein Karussell, da muss man an einen Morbus Menier denken. Wenn sie ihnen sagt, naja, ich war letzte Woche beim Neurologen und der hat mir ein neues Medikament gegeben, muss man auch dann immer an natürlich mögliche Medikamenten Nebenwirkungen denken. Man sollte sich immer Blutdruck, Puls anschauen. Auch kardiologische Ursachen spielen eine Rolle, nicht unbedingt beim Pfeifen, aber zum Beispiel beim Rauschen oder auch beim pulssynchronen Ohrgeräusch. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn es pulssynchron ist, müsste als nächstes differenzialdiagnostisch schon, dass man die Auskultation macht, der großen Karotiden sozusagen, dass man eine Dopplersonographie dann anstrebt und dann über eine Bildgebung mit Angiografie nachdenkt, wobei das kann auch ein bisschen später erfolgen, weil wir jetzt ja noch im Akutstadium sind. Und dann würde ich als allernächstes mir die Halswirbelsäule auf jeden Fall auch nochmal anschauen, beziehungsweise vorher fragen, ist denn irgendwas in der aktuellen Situation, was sehr belastend ist? Also ist vielleicht eine Scheidung, die gerade ansteht, oder ist der Jobverlust, oder war gestern eine akute Auseinandersetzung mit einem Schüler? Also dass man diesen Bereich nochmal auch abdeckt. Und wie gesagt, dann würde ich ins Ohr hineinschauen, auch nochmal Mund und Nase mir kurz anschauen. Und dann muss man die erste Entscheidung treffen, und was macht man jetzt mit der Patienten? Und wenn sie zum Beispiel jetzt sagt, ja, ich habe einen Hörverlust, ich habe das Ohrgeräusch, ich habe eine Stressbelastung, auch akut, muss ich an den Hörsturz denken, dann würde man eine Cortisontherapie raten. Das kann man schon initiieren als niedergelassener Hausarzt, würde dann aber zeitnah schon raten, dass ein Hörtest gemacht wird. Ja, manche hausärztlichen Praxen machen einfach so einen Hörtest oder die Arzthelferin kann das dann machen. Sonst muss man es überweisen.
Jetzt haben Sie Schwindel angesprochen im Rahmen des Morbus Meunier. Schwindel, das ist ja immer so eine Sache und rangiert ja auch immer unter den typischen Leitsymptomen, unter den unbeliebtesten überhaupt, einfach weil eigentlich immer alles dahinter stecken kann und weil man ja auch deswegen oft dieses ungute Gefühl hat, irgendwas Gefährliches übersehen zu haben. Wer das nicht mehr möchte, sei da einmal auf unsere Online-Fortbildung Leitsymptom Schwindel hingewiesen. Die bringt 20 CME-Punkte und bietet da einen klaren Leitfaden, wie man durch solche klinischen kritischen Situationen mit Schwindel navigiert. Ein Link und ein Rabattcode in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum Tinnitus und zur Tinnitus-Diagnostik. Frau Professorin Mazurek, jetzt hatten Sie ja gesagt, Sie schauen auch in Mund und Nase. Worauf achten Sie denn da?
Na, zum Beispiel können Sie, wenn Sie beim Mund reinschauen, können Sie zum Beispiel Myoklonus der Gauben-, Tuben- und Mittelohrmuskulatur sehen. Sie können es auch hören, wenn Sie nah rangehen. Ne? Und die Nase gehört einfach dazu, dass man nochmal schaut, ist da nicht irgendwas komplett verstopft oder irgendetwas, was einen Einfluss haben kann, warum man zum Beispiel schlechter hört etc.
Spielen da auch Infektionskrankheiten eine Rolle?
Ja, aber dann hätte sie es nicht einseitig.
Und noch eine Frage zur Anamnese. Es gibt ja diesen guten Leitsatz, Patient tells you diagnosis, also mal abzufragen, was ist denn die Theorie der Betroffenen, was dahinter steckt. Gibt es denn da so etwas wie typische Fehlannahmen auf Seiten der Betroffenen, aber vielleicht auch typische Fehlannahmen auf ärztlicher Seite?
Also bei Patientenseite ist es eher, dass sie Angst haben, dass erstmal ein Tumor das ist, dass ein Schlaganfall das sein könnte oder ein Vorbote, dass irgendetwas gravierend ist. Und da muss man erstmal sagen, als allererstes muss die Abklärung dort erfolgen, sonst kann man dazu gar nichts sagen. Und man muss natürlich ärztlich jetzt erstmal differenzieren, ist es akut oder ist es chronisch? Das hat im Prinzip die Akuttherapieentscheidung dann nachfolgend. Ist es akut, muss ich mich darauf einlassen, jetzt was Therapeutisches, akut, Medikamentöses zu raten. Im chronischen Stadium geht es eher, dann abzufragen, wie ist denn der Leidensdruck und gibt es Komorbiditäten? Ja, das ist das Entscheidende. Und natürlich ist auf beider Seiten die Annahme häufig, ärztlich manchmal, da kann man nichts machen, das stimmt nicht. Akut ist völlig klar, können wir was machen. Und im chronischen Stadium geht es dann wie bei anderen chronischen Erkrankungen darum, die Lebensqualität zu verbessern. Und da gibt es so vier Säulen, die man machen kann. Das ist das Counseling, das kann auch schon mal der Hausarzt vornehmen. Also ein grundsätzliches Gespräch, was kann dann zu einem Ohrgeräusch führen, warum kann es sich verstärken. Dann ist im chronischen Stadium wichtig, aber auch zu schauen, hört jemand schlechter, weil dann kann man sehr einfach mit Hörgeräten eine Intervention vorantreiben. Das sollte aber durch den Hals-Nasen-Ohren-Arzt dann getrieben werden. Entspannungsverfahren machen Sinn, Selbsthilfegruppen machen Sinn. Und wenn man schon in der hausärztlichen Praxis sieht, dass wirklich eine große Komorbidität dort bei dem Patienten vorliegt, er kann schlecht schlafen, er kann sich schlecht konzentrieren, er hat eine ausgeprägte Depressivität, er hat eine Affektlabilität, dann muss man auch sowas in Erwägung ziehen wie eine verhaltenstherapeutische Intervention.
Und da kann man direkt aus der hausärztlichen Praxis auch vielleicht schon was bahnen.
Ja.
Und jetzt haben Sie schon genannt, abhängig von der Differentialdiagnose, die Sie abklären möchten, führen Sie unterschiedliche Untersuchungen durch. Gibt es denn so etwas, das Sie ganz allgemein immer machen, sagen wir beispielsweise im Labor?
Also wir haben ja die Leitlinie, S3-Leitlinie chronischer Tinnitus. Da gibt es sowohl die große, die verkürzte Form als auch die Patientenleitlinie. Das ist immer ganz hilfreich, auch dem Patienten das dann auch auszugeben. Und da stehen eigentlich die gängigen diagnostischen Tools drin. Und die sind natürlich an erster Stelle im chronischen Stadium, vor allen Dingen aber im akuten auch natürlich HNO-ärztlich getriggert. Das heißt, es sollte ein Hörtest erfolgen. Ja, die Laboruntersuchung ist ganz hinten anstehend. Ja, wenn Sie jetzt den Verdacht haben auf irgendwas spezifisch Entzündliches, Borreliose zum Beispiel, na klar, da müssen Sie darüber nachdenken. Aber es hat wirklich, das ist eher die letzte Zusatzdiagnostik. Ja, also wirklich von der Reihenfolge wäre hausärztliche Anamnese, erstes Screening, wo muss ich weiterschicken, dann HNO-ärztlich und danach entscheidet sich dann vor allen Dingen auch nach der Hirnstammaudiometrie zum Beispiel brauche ich eine Bildgebung, ja, oder beim pulssynchronen Ohrgeräusch brauche ich eine Angiografie noch. Dann muss man immer schauen, die Halswirbelsäule, das bedingt, dann muss man vielleicht manualtherapeutisch da rangehen oder kann ich schon aus der hausärztlichen Praxis, wenn ich große Erfahrung habe, zum Beispiel Kiefergelenkuntersuchung, Halswirbelsäulenuntersuchung, dass ich sage, ich fange jetzt hier schon mal mit einer physiotherapeutischen Intervention an.
Aber wenn ich jetzt eine Audiometrie bei mir in der Praxis nicht anbiete, dann heißt neuer Tinnitus für mich Überweisung in die HNO.
Das ist richtig. Ja, wenn es jetzt sehr große Distanzen natürlich sind und in der Region vielleicht das nicht so gut versorgt ist, dann kann man darüber nachdenken, ob man einfach die Stimmgabel nimmt, Weberinne. Das ist schon mal erstmal so eine erste Orientierung, wohl wissend, dass das nur eine Frequenz 440 Hertz abbildet. Man kann einfach die Flüsterprobe machen, wie früher auch, 5 Meter Entfernung, leise Worte sprechen. Der Patient hält sich ein Ohr zu, dann weiß man erstmal so ungefähr, ist ein höheren Saiten gleich. Und dann würde ich aber immer raten, dass dann eine Hörtestung durchgeführt werden sollte.
Okay, dann sagen wir haben jetzt bei unserer 34-jährigen Erzieherin Weberinne gemacht, Flüstertest, können jetzt da orientierend keine Hörminderung feststellen. Sie ist ja akut, wir haben es ja schon gehört, bis zu 3 Monate ist es ein akuter Tinnitus. Bei ihr hat es ja gestern erst angefangen, also klar ein akuter Fall. Was würde denn jetzt da konkret passieren, therapeutisch, aber auch in der weiteren Behandlung, in der Überweisung? Wie würden wir da vorgehen?
Also im Prinzip würde ich diese Patientin tatsächlich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt schicken, dass man da nochmal eine Bestätigung hat, ist es nichts, ja, ist es nicht ein Hörsturz. Und da muss man überlegen, welche therapeutische Intervention man danach rät. Ne? Ist es ein Hörsturzereignis oder ein minimaler Hörsturz, würde ich immer eine Cortisontherapie raten. Wenn die Patientin im Akutstadium ist mit einer Affektlabilität, muss ich darüber mich informieren, dass natürlich Cortison in jeglicher Dosierung, auch wenn ich niedrig dosiere, natürlich auch eine Depressivität auch wieder triggern kann. So, demzufolge muss ich dann überlegen, okay, welches Ersatzmedikament kann ich vielleicht anbieten und dass man zum Beispiel dann auf Betahistine geht, die eine durchblutungsfördernde Komponente haben, dass man auf jeden Fall solche Aspekte schon bespricht, bitte Stille meiden, Entspannungsverfahren vielleicht anfangen, man sollte die Halswirbelsäule auf jeden Fall anschauen, kann man da schon intervenieren.
Wie viel Zeit habe ich denn von Ersterereignis Tinnitus, bis das Steroid spätestens zum ersten Mal verabreicht werden sollte?
Das ist nicht festgelegt, sondern nur die Definition, dass ein Ohrgeräusch ein Eilfall ist, kein Notfall. Also und die Definition würde ich so interpretieren, 24 Stunden sollte ich mich dann entschieden haben, dass was gemacht wird. Für viele Patienten ist es sehr wichtig, dass erstmal sowohl eine Untersuchung erfolgt als auch ein therapeutischer Ratschlag, ja, wie es dann weitergehen soll und nicht dieser Satz, da kann man jetzt nicht machen, damit müssen Sie leben, das hilft weder dem im Akutstadium noch im chronischen.
Ja, ich frage so genau, weil wir haben ja gesagt, wir wollen erst die Audiometrie und dann geben wir die Glukokortikoide. Die Frage ist jetzt natürlich aber, kriege ich überhaupt so schnell einen HNO-Termin?
Dann gebe ich mal die Frage zurück, das müssen Sie dann aus der hausärztlichen Praxis sehen. Im Prinzip in Ballungsgebieten ist das, denke ich, machbar. Es gibt ja auch Rettungsstellen, es gibt auch Krankenhäuser in Regionen, die durchaus eine HNO-ärztliche Abteilung hat. Also da muss man einfach schauen, wie ist das Netzwerk drumherum.
Okay, dann sagen wir, das haben wir gemacht. Keine Hörminderung, Hörsturz ist eigentlich vom Tisch. Wie würden wir jetzt die Kortikoide geben?
Also wie gesagt, man hat lange Zeit die Hochdosis-Cortisontherapie ja favorisiert. Das hängt ab von der Kilozahl, also wie schwer ist ein Patient logischerweise. 70 Kilo war so die Grenze. Unter 70 Kilo hat man 200 Milligramm und dann reduziert jeden Tag, also 200, 150, 175 bis dann 555 am Ende, das Ganze unter Magenschutz. Aktuelle Studienlage zeigt, dass auch eine niedrig dosierte Cortisontherapie, zum Beispiel mit 60 Milligramm, durchaus anzuraten ist, die Nebenwirkungen dann eher ein bisschen geringer sind. Also da muss man wahrscheinlich auch auf sein Erfahrungspotenzial zurückgreifen, wie hat man es denn sonst behandelt und sich dann für einer dieser Wege entscheiden.
Da wird aber auch ganz schön diskutiert, ne, in der Fachliteratur, in den Publikationen.
Na, wie gesagt, es gibt die Hodecort-Studie, die zeigt, dass die niedrige Dosierung entsprechend gleichwertig zu sehen ist wie eine hohe Dosierung. Also beides ungefähr gleichwertig. Das muss man dann abstimmen für sich selber. Ich favorisiere eher, dass ich sage, wenn der Patient jetzt nicht Komorbiditäten aufweist, dass ich eher die Hochdosistherapie vorschlage, mit Magenschutz logischerweise, damit ich einmal richtig dann mache und auch von Patientenseite, dass dann nicht immer die Frage, ja, hätte ich dann noch irgendwie höher gehen können und wenn ich höher gegangen wäre, wäre es vielleicht besser, dass man sagt, okay, wir machen das so. Das muss derjenige aber auch mit dem Patienten dann wirklich besprechen. Und wenn ich nur einen Hauch denke, da spielt sehr viel Stress, sehr viel Belastung oder es ist an der Grenze zum Burnout, würde ich natürlich keine Hochkortisongabe geben. Es gibt auch viele Patienten, die sagen, ich möchte überhaupt kein Cortison, das geht für mich überhaupt nicht, hatte ich irgendwann schon mal wegen einer anderen Erkrankung, da konnte ich nicht schlafen, war total aufgedunsen, das möchte ich nicht. Dann muss man über Alternativen nachdenken und das wäre zum Beispiel Betahistine. Natürlich ist die Studienlage da nicht wirklich gut, aber ich würde immer dem Patienten etwas dann anbieten. Weil der Verlust, dass ich keine Therapie bekommen habe, gerade im Akutstadium, ist dann sehr, sehr häufig auch im Sinne einer Manifestierung für eine Chronifizierung.
Wenn es jetzt so ist, dass wir die Audiometrie erst am Folgetag kriegen, was geben Sie der Patientin mit auf den Weg für die erste Nacht mit Tinnitus? Wie sollte sie sich da verhalten?
Stille meiden, Fenster aufmachen, irgendwelche Umweltgeräusche, also nicht eine Dauerbeschallung, aber zum Beispiel Meeresrausch-CD reinmachen, Entspannungsverfahren machen, auch nochmal den Ratschlag, jetzt nicht gerade viel Alkohol trinken, also nicht die Flasche Rotwein, ist logischerweise dann eher kontraindiziert und einfach diesen ganz banalen Ratschlag nicht drauf hören. Weil je mehr ich drauf höre, umso mehr mache ich Aufmerksamkeit darauf, umso mehr fange ich an abzuspeichern.
Aber es ist gar nicht so einfach mit dem nicht drauf achten. Also wenn ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, während einer Covid-Infektion, da hatte ich selbst mal dann kurzzeitig einen Tinnitus, ging ganz spontan los. 6 Stunden hat es gedauert, dann war es auch wieder vorbei. Und währenddessen habe ich mir auch gesagt, jetzt komm runter, achte nicht drauf. Das sistiert meistens spontan, aber das war nicht ohne.
Aber das geht für viele Patienten tatsächlich, wenn man auch Vorschläge macht, welche Umgebungsgeräusche man vielleicht eher nutzen sollte, also Fenster auf, leises Meeresrauschen. Es gibt auch Grille zirpen, CDs, ja, sodass einfach da auch dieses Weghören schon relativ frühzeitig trainiert wird. Und natürlich ist es dann auch Aufgabe des Arztes, auch eine therapeutische Linie dem Patienten zu zeigen. Jetzt machen wir erstmal dieses, wir machen die Diagnostik, wir fangen an mit der ersten therapeutischen medikamentösen Gabe. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Ich glaube, das ist wichtig, das Gespräch, also dieses Counseling ist sehr relevant. Und das war auch hier eine Frage, wie man sich das erklärt, ist natürlich so, dass die, in der Regel ist es eine Veränderung primär in der Hörschnecke. Ja, also in den Sinneszellen dort, dass die über Stressassoziation oder zum Beispiel durch ein Hörsturzereignis wirklich eine Schädigung erfahren und darüber mehr Botenstoffe ausschütten, in der Regel mehr Glutamat. Und dass diese Mehrausschüttung dann erstmal zum Gehirn hochgeleitet wird. Ja, das ist erstmal dieses sogenannte erste Ohrgeräusch. Dann kommt es nachher zu einer Chronifizierung, weil dieser Weg immer wieder gelaufen wird. Und natürlich auch über negative Emotionen. Das heißt, es belastet mich, ich habe Angst, dass es bleibt. Ja, das sind dann Triggerungsfaktoren, warum ein Ohrgeräusch in das chronische Stadium dann hinübergeht.
Stichwort Chronifizierung. Ändern wir doch mal die Vorzeichen unserer Patientin. Sagen wir, das ist jetzt nicht gestern erstmalig aufgetreten, sondern die hat das schon 3 Jahre, ne? Und jetzt stellt sie sich bei Ihnen vor und sagt, irgendwie ist das jetzt schlechter geworden. Wie würde das Ihr Vorgehen beeinflussen?
Das würde mein Vorgehen in der Form nochmal beeinflussen, dass ich einfach die Anamnese nochmal schärfe, dass ich frage, wie sieht's denn aus? Können Sie gut schlafen? Können Sie gut konzentrieren? Wie sieht es aus Richtung Depression, dass ich die Depressionsfragen nochmal stelle? Bis hin auch, wenn dann mehr Ja benannt wird als Nein, dass man auch kurz mal anreißt, gibt es eine Suizidalität-Problematik hier, dass man da das ausschließt sozusagen. Und auch dann würde man eigentlich das grobe Raster, besteht jetzt kein großer Leidensdruck, dann muss man ihr raten, dass eine HNO-ärztliche Abklärung erfolgen sollte. Besteht ein sehr großer Leidensdruck, muss auch eine HNO-ärztliche Abklärung erfolgen. Dieser Pathway ist gleich für beide. Aber dann muss natürlich eine mehr therapeutische Intervention erfolgen. Das kann in einem Zentrum sein, das kann mit einem in der Nähe niedergelassenen Psychiater sein oder Psychotherapeuten, dass man dann im Prinzip in dieses Counseling vermehrt hineingeht und auch in verhaltenstherapeutische Maßnahmen.
Wo Sie die Assoziation mit psychiatrischen Erkrankungen ansprechen. Wir sehen ja in den letzten Jahren eine steigende Prävalenz für beispielsweise depressive Störungen, aber auch für andere psychiatrische Erkrankungen, die mit Stress assoziiert sind. Sehen wir denn entsprechend auch mehr Tinnitus?
Also wir haben ja im Moment nur die aktuellen Prävalenzzahlen, das muss man so sagen. Man sieht in den Prävalenzzahlen jetzt keinen dollen Anstieg. Es ist aber so, grundsätzlich, wir haben natürlich dass die Patienten oder die Menschen älter werden. Das heißt, die Altersschwerhörigkeit erwischt uns irgendwann schon dann. Wir haben auch die Problematik des mehr um die Ohren sozusagen, also dieses Stressverhalten, die ständige Erreichbarkeit. Digitale Medien spielen sicherlich eine Rolle und natürlich auch dieses Environmental Noise. Überall ist eine Beschallung. Das heißt, wir haben weniger Hörruhe. Ja, und dann kommt noch die ganze Problematik des Lauten wirklich dazu, also egal ob Clubs, aber auch zum Beispiel wie Presslufthammer, irgendwelche lauten Sachen, die wirklich schädigend sind, ja, die häufig auch ohne einen Gehörschutz durchgeführt werden.
Können Sie auf die Rolle von Lärm in der Tinnitusgenese auch nochmal eingehen?
Ja, Lärm ist eine der häufigsten Ursachen auch für Ohrgeräusche. Und da ist es sowohl dieses einmalige Ereignis, zum Beispiel der Clubbesuch oder das Konzert vorne am Lautsprecher, aber auch berufliche Lärmexpositionen, wo nicht der Schutz aufgesetzt wird.
Das ist ja leider häufig der Fall, trotz aller arbeitsmedizinischen Maßnahmen. Können wir nochmal die Schnittstelle schließen? Wir waren ja jetzt in der allgemeinmedizinischen Praxis, haben überwiesen in der HNO-ärztliche Praxis. Wie kommt man dann zu Ihnen ins Fachzentrum?
Im Prinzip der HNO-Arzt macht dann die Überweisung fertig und sagt, dieser Patient ist so schwerst belastet und ich kann ihn auch nicht anders führen, als dass er in einem Zentrum eine Anbindung erfolgen sollte. Und in den Zentren ist es dann so, dass dann nochmal geschaut wird, muss noch Zusatzdiagnostik gemacht werden. Das ist immer eine Frage natürlich, dass man einfach sich das anschaut, ist alles erfolgt? Ne? Gibt es zum Beispiel nicht nur ein Tonschwellenaudiogramm, sondern wir benötigen auch ein Sprachaudiogramm, sonst können wir ja nicht die Entscheidung treffen für Hörgeräte zum Beispiel. Und dass dann nochmal auch aus psychologischer Sicht die Patienten angeschaut werden und dass man dann rät, ist es etwas eher für die Tagesklinik, ist es eher im ambulanten Setting, wo man nur eine Verhaltenstherapie rät zum Beispiel, oder muss halt, weil die Depression so stark ist, dann eher auch über einen stationären Aufenthalt nachgedacht werden. Also das wird dann in den Zentren entschieden. Und die meisten Zentren bieten dann therapeutisch eine multimodale Therapie an. Das heißt, in diesen Therapien sind neben den unterschiedlichen Fachbereichen natürlich HNO, aber auch zum Beispiel Innere Medizin, psychosomatische Medizin, Psychologie, die eine große Rolle spielen. Und es gibt dann diese fast wie so eine Torte. Das ist auf der einen Seite sind es dann Entspannungsverfahren, die die Patienten lernen. Auf der anderen Seite ist es dann wirklich nochmal die körperlich orientierte Abklärung. Das ist immer für den Patienten auch wichtig. Und dann darauf basieren zum Beispiel, dass man sagt, bei Ihnen macht es eher Sinn, noch manualtherapeutisch eine Intervention durchzuführen. Dann ist es immer das Aufmerksamkeitstraining oder das Weghören, Lernen sozusagen. Und natürlich dann verhaltenstherapeutische Interventionen, sowohl als Einzeltherapie oder auch als Gruppentherapie wird das durchgeführt. Und das zusammen dann sowohl auch mit physiotherapeutischer Intervention, also Wohlbefinden geht ja auch darüber, dass ich mich wieder spüre, dass ich zum Beispiel dann auch Bewegungstherapie bekomme. Wir integrieren zum Beispiel in den tagesklinischen Bereich auch sowas wie Kunsttherapie, musiktherapeutische Elemente, sodass ein ganzheitlicher Ansatz dort gefahren wird. Weil im chronischen Stadium, wenn ein Leidensdruck auftritt, sehen wir es eher dann aus psychosomatischer Sicht, dass man sagt, wir brauchen eine multimodale therapeutische Intervention mit dem Ziel, dass der Patient lernt, mit dem Ohrgeräusch umzugehen. Das heißt, dass er darüber also auch den Leidensdruck reduzieren kann, obwohl das Ohrgeräusch gleich bleibt.
Also ein hochgradig interdisziplinärer Ansatz. Das ist ja aber meistens ganz schön, ne, wenn man mit anderen Fachdisziplinen zu tun hat. Gerade das macht die Arbeit ja oft besonders interessant.
Das ist so, ja.
Und wie lange dauert dann im Schnitt so eine multimodale Behandlung?
Also das ist unterschiedlich. Manche Patienten sind eher kurzfristig hier, 6 Monate, kommen dann relativ gut zurecht. Es gibt manche Patienten, die sehr lange eine Anbindung haben und das auch wollen. Aber man muss dann immer sagen, okay, die Anbindung ist dann meinetwegen, wenn jemand damit umgehen lernt, dann einmal im Jahr oder alle 2 Jahre. Also das heißt, das kann man gar nicht so ganz genau sagen, weil das hängt immer sehr von den Patienten ab. Wenn Sie sehr verzweifelte Patienten gerade am Anfang haben, müssen die Kontakte öfter sein. Manche Patienten sind noch gar nicht bereit, dass sie sagen, ich möchte jetzt aber eine tagesklinische Intervention haben, weil es geht vielleicht nicht, weil sie müssen die Eltern pflegen oder sie haben noch ein kleines Kind oder es sei nur der Hund oder auch die Entfernung von den Zentren. Manche Patienten tun sich auch erstmal schwer, dass man sagt, hey, wir müssen das auch von der psychosomatischen Seite, also auch die andere Seite mit betrachten und bieten ihnen folgende Bausteine an. Und dann muss ich dem erstmal auch erwärmen. Also das ist so Stück für Stück zu sehen und sehr individuell bei jedem Patienten.
Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? Sie sind ja jetzt in Berlin. Von wo kommen die Leute?
Aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Also ich würde sagen, auch wir haben auch europäische Patienten und darüber hinaus.
Jetzt mal angenommen, ich bin HNO-Arzt am Bodensee. Für meine Betroffenen ist es keine Option, nach Berlin zu fahren. Können Sie so ein paar Zentren nennen, Norden, Osten, Süden, Westen, wo man sich dann hinwenden kann?
Also Sie können sich immer dann zum Beispiel über die Tinnitus-Liga informieren. Die hat sowohl die Kliniken, die sich mehr spezifiziert haben auf Tinnitus, die sagen dann auch die Zentren. Und zum Beispiel gibt es auch dann Reha-Einrichtungen. Es kann ja auch sein, dass Sie bereits im hausärztlichen Kontext merken, da muss mehr gemacht werden. Es ist vielleicht auch eine Rehabilitationsmaßnahme sinnvoll, weil die Patientin 3 Kinder hat und voll berufstätig ist und noch weitere Erkrankungen hat, dass sie aus hausärztlicher Sicht sagen, naja, das wird so und so nicht so gleich so fassen. Und da ist die Tinnitusliga eigentlich immer ein guter Ansprechpartner, dass man da dann auch seinem Netzwerk gestalten kann und auch sieht, was ist dann in nächster Richtung zu finden. Ich glaube, ein Punkt ist natürlich auch, dass man in der Regel in Deutschland immer eine HNO-Klinik hat in der Nähe. Das heißt, selbst wenn es im niedergelassenen Bereich vielleicht nicht ganz so viele Praxen gibt, dann gibt es in der Regel eine HNO-ärztliche geleitete Klinik dann in der nächsten Stadt. Und auch dort ist ja, gibt es eine Rettungsstelle zum Beispiel oder auch Spezialsprechstunden für Innenohr, wo man Patienten dann auch erstmal hingeben kann.
Wie lange muss man da im Schnitt warten, bis man so eine spezialisierte Versorgung dann auch bekommt?
Das hängt ab von der Region. Wir haben aktuell 4 bis 6 Wochen Wartezeiten.
Oh, das ist ja recht fix eigentlich, ne? Also so lange wartet man ja auch für einen normalen fachärztlichen Termin.
Ja.
Sehr gut für die Patientinnen und Patienten. Jetzt haben Sie gesagt, Sie engagieren sich auch in der Stiftung Tinnitus und Hören. Was machen Sie da?
Ja, die Tinnitus-Stiftung Tinnitus und Hören gibt es jetzt seit mittlerweile 10 Jahren. Und da sind vor allen Dingen auch präventive Projekte sehr relevant und uns am Herzen gewachsen. Das heißt, wir klären auch bereits in Kindergärten, in Schulen auf, dass das Ohr sehr wichtig ist, dass man nur 2 Ohren hat und demzufolge das Ohr auch wohlwollend und schützend mitbegleiten sollte durchs Leben. Wir haben aber auch solche, zum Beispiel, dass wir Lärmschutzprävention auf Konzerten anbieten oder auch zum Beispiel Forschungsprojekte fördern. Das sind wichtige Pfeile. Und was uns ganz wichtig am Herzen ist, ist natürlich auch Konferenzen zu gestalten, dass einfach die Öffentlichkeit mehr dieses Symptom oder mit Komorbiditäten dann im Sinne einer Erkrankung mehr ins Bewusstsein bekommt, dass man etwas machen kann.
Ein Link zur Stiftung Tinnitus und Hören ist in den Shownotes. Kann man bei Ihnen auch mitmachen?
Man kann mitmachen, man kann auch schauen, ob irgendwelche Projekte sind, die man vielleicht mit unterstützen kann. Also wir sind da immer offen.
Und gilt das jetzt eher für HNOlerinnen und HNOler oder eher für alle?
Wir suchen alles.
Okay, alles klar. Ist ja Ende Januar vielleicht auch noch nicht zu spät für einen Neujahrsvorsatz. Jetzt haben Sie gesagt, Sie fördern auch Forschungsprojekte. Wie sieht es denn insgesamt in der Forschung aus, was den Tinnitus angeht?
Also natürlich geht die Forschung Richtung personalisierte Medizin. Das ist klar, wie in allen Fachbereichen, auch im Tinnitusbereich, dass man sagt, wir haben nicht nur diese multimodalen Therapieverfahren, die wir dann ausrollen, sondern dass man sagt, wir haben etwas Spezifisches, was für den Patienten dann wirklich mehr Sinn macht. Und das sind dann solche Aspekte natürlich, dass Alter eine Rolle spielt und auch das Geschlecht eine Rolle spielt. Aktuell geht die personalisierte Medizin in unserem Bereich einmal Richtung Phänotypisierung, dass man schaut, was sind dann spezifische Typen und wie kann man diese Typen in der Diagnostik erstmal finden, ja, und dann natürlich zum Beispiel therapeutisch intervenieren. Es gibt zum Beispiel mittlerweile, das ist unser Zentrum, hat sich bei der Phänotypisierung, das ist ein Schwerpunkt von uns, dass man 4 große Kategorien hat, zum Beispiel den Distress-Typ, den psychosomatischen Typ, aber auch den Vermeidungstyp und auch den sogenannten somatischen, also schmerzgetriggerten Typus. Und demzufolge, wenn wir das wissen, muss man natürlich die Diagnostik dann anpassen und auch die Therapie. Das Zweite, was sicherlich relevant ist, ist die ganze Problematik der Biomarker-Diagnostik. Das geht in allen Fachbereichen voran, natürlich auch im psychosomatischen Bereich und auch in der Psychiatrie. Nur mal einen kleinen Link, dass man mittlerweile auch über H-Diagnostik relativ gute Parameter bekommen kann über das letzte halbe Jahr, wie ist zum Beispiel die Stressbelastung, wie ist die Resilienz des Patienten, das sind sicherlich noch nicht jetzt ganz normale diagnostische Tools, sondern das ist alles noch in der Entwicklung. Es geht dann um weitere Biomarker-Pathways zu finden und auch um genetische Aspekte. Ungefähr vor 5, 6 Jahren hat man das völlig negiert, dass man gesagt hat, Genetik spielt keine Rolle bei Tinnitus, ähnlich wie bei der Depression. Mittlerweile weiß man über die großen GWAS-Untersuchungen, dass auch bei Tinnitus genetische Aspekte es gibt, die nicht auf den Hörverlust zurückzuführen sind, sondern wirklich nur auf dieses Tinnitus-Ereignis. Natürlich immer mit so einem Link natürlich auch zu Komorbiditäten. Und am Ende geht es darum ja auch, dass man dann die Therapie verbessert. Wie auch bei anderen chronischen Erkrankungen ist es natürlich so, dass wir hier nicht gleich von der Heilung ausgehen. Ja, die gibt es aktuell in diesem chronischen Stadium noch nicht. Aber man kann natürlich immer etwas besser machen, dass es für Patienten schneller geht, dass der Leidensdruck deutlich reduziert wird. Und das, denke ich, ist das Maß der personalisierten Medizin.
Jetzt haben Sie GWAS angesprochen, Genome-Wide Association Studies. Können Sie das nochmal kurz erklären?
Ja, GWAS sind im Prinzip große, also genetische Untersuchungen in großen Datenpools und dadurch hat man natürlich eine größere Chance, besondere Effekte zu sehen.
Und eine Frage noch zu den H-Analysen, die haben Sie ja angesprochen. Was kann man denn da testen, was einem dann Rückschlüsse auf den Stress der letzten Monate bietet?
Na, Sie können zum Beispiel sehr schön in Haaren Cortisolbestimmungen durchführen. Das ist mittlerweile ein sehr stabiles Untersuchungsverfahren. Sie können aber auch zum Beispiel BDNF, der Brain-Derived Nerve Factor, untersuchen. Und das ist natürlich jetzt eher nicht für die Praxis gesehen, aber gerade auch Richtung Biomarker und Richtung Studien ist es etwas, was vorangeht. Und wo man natürlich auch nicht nur den aktuellen Wert hat, sondern den auch etwas zurückliegenden Prozess mit betrachten kann.
Und ist Richtung Pharmakotherapie irgendwas in der Pipeline?
Also da muss man ganz klar sagen, wie auch bei anderen chronischen Erkrankungen gibt es nirgends den einen Wirkstoff für chronische Erkrankungen. Das heißt, das ist eher auszuschließen aus der aktuellen Sichtweise, weil natürlich auch bei Tinnitus, das ist nicht der eine Tinnitus, der von diesem einen herrührt, sondern es steht dahinter eine große Komplexität, die viele Hirnregionen beeinflusst. Das heißt, das wird nicht das eine Medikament sein. Sicherlich wird es zukünftig dahin gehen, dass wir, wenn wir zum Beispiel genetische Aspekte haben oder auch Biomarker-Aspekte, dass man ganz gezielt die ansteuern kann dann bei einem Patienten. Aber es geht dann nicht zielgerichtet gleich um das Wegmachen, sondern um das Beeinflussen.
Wenn sich jetzt jemand, der oder die zuhört, noch weitere Informationen holen will, natürlich über unser Amboss-Kapitel hinaus, da auch ein Link in den Shownotes. Was würden Sie empfehlen? Wo kriegt man weiterführende Informationen?
Also wir haben jährlich unser Tinnitus-Symposium, das ist immer im Dezember. Das findet man auf unserer Webseite, da kann man sich anmelden. Das ist einen ganzen Tag, wo alle Facetten Richtung Tinnitus und Hörstörungen mit beleuchtet werden, sowohl von der psychosomatischen Seite, von der psychiatrischen Seite, auch von der manualtherapeutischen Seite, aber auch so spezifische Sachen, Cochlea-Implantation, Hörgerät, was macht jetzt mehr Sinn? Und einen Tag vorgeschaltet ist immer der Kurs Psychosomatik in der HNO-Heilkunde für all jene Kollegen, die sagen, oh, ich habe nicht nur Tinnitus sehr viel, sondern auch Schwindel, was mir häufig Problematik dort bereitet, dass man einfach nochmal psychosomatische Tools erlernt, wie man besser mit Patienten umgehen kann. Also wie kann man Situationen entschärfen, wie kann man besser Patienten motivieren. Und das ist immer im Dezember.
Das klingt nach jeder Menge Informationen. Zum Stichwort Schwindel sei nochmal auf unsere Amboss Online-Fortbildung zu genau diesem Thema hingewiesen. Und alle Infos dieser Episode fasse ich euch nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Unter Tinnitus versteht man erstmal Ohrgeräusche. Die können unterschiedliche Genesen haben, die können einseitig, beidseitig vorkommen, die können zum Beispiel Brummen, Rauschen, Zirpen, Pulsieren oder ein Fiepen sein. Es ist eine Störung des Hörsystems, das kann von unterschiedlichen Strukturen ausgehen. Häufig sind das Störungen im Bereich der Cochlea, die dann die Feuerungsrate verändern, im Bereich der Hörbahn, aber auch zentral im Nucleus cochlearis oder zum Beispiel im auditorischen Kortex. Tinnitus kann alle Menschen betreffen, unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht. Ursächlich sind oft Fremdkörper oder Zerumen, die den Gehörgang verschließen. Entzündliche Prozesse können zugrunde liegen, eine chronische Lärmexposition, akute Schalltraumata, Altersschwerhörigkeit, Medikamente, psychiatrische Erkrankungen, Stress, multiple Sklerose, Diabetes, Bluthochdruck. Ihr hört schon, es gibt viele, viele Faktoren, die sind bei uns im Kapitel auch nochmal aufgeführt. Aus dem Bereich der HNO vielleicht besonders hervorzuheben, der Hörsturz und der Morbus Meunière. Tinnitus ist sehr häufig, 12% der Bevölkerung sind betroffen, 5,5% haben einen Leidensdruck, etwa 1% leidet schwer darunter. Innerhalb der ersten 3 Monate nach Auftreten gilt ein Tinnitus als akut, danach als chronisch. Jedes neue Ohrgeräusch muss abgeklärt werden. In der Anamnese fragen wir zunächst nach Einseitigkeit oder Beidseitigkeit, wir fragen nach der Qualität des Hörgeräusches, wir fragen nach einer begleitenden Hörminderung. In der körperlichen Untersuchung otoskopieren wir machen Weberrinne und den Flüstertest. Je nachdem, welche apparative Diagnostik in der eigenen Praxis möglich ist, sollte eine HNO-ärztliche Überweisung stattfinden, da auch Therapie, im weiteren Verlauf dann auch eine Hirnstammaudiometrie, ein Karotesdoppler oder gegebenenfalls eine MRT, je nach Angaben. Was die Therapie angeht, Tinnitus ist ein Eilfall, kein Notfall und sistiert häufig spontan. Allgemein gilt, den Betroffenen erstmal klarzumachen, dass sie möglichst nicht drauf hören sollten, kein Alkohol, aber für Ablenkungsgeräusche sorgen. Medikamentös behandeln wir mit Glukokortikoiden, natürlich nur, wenn keine Kontraindikation vorliegt. Eine Möglichkeit für eine Hochdosistherapie wäre beispielsweise Prednisolon IV, 250 Milligramm 1:0:0 über 3 Tage und dann absteigendes Prednischema ambulant über 14 Tage. Man kann aber auch niedrig dosiert therapieren. Es gibt Studienhinweise, die hier ein gleiches Outcome zeigen. Frau Professor Mazurek favorisiert generell die Hochdosistherapie, macht das aber abhängig von Begleiterkrankungen und bisheriger Verträglichkeit gegenüber den Medikamenten. Denkt auch natürlich immer an den Magenschutz. Vorsicht ist geboten bei einer komorbiden Depression. Hier können Glukokortikoide eine depressive Episode triggern. Hier sollte also gegebenenfalls ausgewichen werden. Frau Professor Mazurek hat hier Betahistine als mögliche Alternative genannt. Bei schwerster Belastung kann die Überweisung in ein Fachzentrum sinnvoll sein. Hier kommt dann ein multimodaler Ansatz zum Tragen. HNO, innere Psychosomatik, viele weitere Fachbereiche arbeiten hier zusammen und das kann dann schwer belasteten Patientinnen und Patienten sehr helfen. Infos über solche Zentren gibt es zum Beispiel bei der Tinnitusliga. Auch hier ein Link in den Shownotes. Frau Professor Mazurek, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass Sie hier waren heute. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Sie können gerne, wenn es irgendwelche schwierigen Fälle gibt, mit mir Kontakt aufnehmen per Mail. Sie kriegen auch immer eine Antwort. Sie können gerne sich an uns wenden. Wir stehen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Und ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und tschüss.
Sagt Frau Professorin Birgit Mazurek, Direktorin des Tinnituszentrums der Charité Universitätsmedizin Berlin. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und schließe mich an. Ich wünsche euch allen auch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast auch weiterempfehlt. Und wenn ihr die Amboss-App noch nicht heruntergeladen haben solltet, auch da herzliche Einladung. Probiert es doch einfach mal aus. Einen Monat lang kann man Amboss kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was ist für euch oder nicht. go.amboss.com/amboss-app. Dieser Link, der führt euch direkt auf unsere Homepage und dann könnt ihr euch die App holen. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!